LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung, der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Das ist eine Sendung vom Nord-Süd-Forum München hier bei Radio LoRa. Mein Name ist Johanna, ich darf heute wieder durch die Sendung führen und mein Gast ist heute die Bianca, die beim Ökumenischen Büro arbeitet, bei COBRA, Kooperation Brasilien, aber die auch einfach frei als Aktivistin engagiert und unterwegs ist. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Normalerweise bin ich auf der anderen Seite. Schon toll.
Genau, Bianca moderiert auch eine Sendung bei Radio LoRa und heute eben auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich darf ihr Fragen stellen und es ging schon gut los, denn bevor die Mikros hier angingen, hat sie mir gesagt, sie sieht sich gar nicht so als Mitglied einer Nachhaltigkeitsinitiative, wie es ja eigentlich im Titel heißt. Ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch und denke eben, wir können dahin kommen, dass wir feststellen, dass du bist engagiert für Nachhaltigkeit mit dem, was du tust. Denn, und damit erkläre ich nochmal kurz, wo wir mit unserer Sendung eigentlich hinwollen, in der Arbeit beim Nord-Süd-Forum haben wir festgestellt, dass die Nachhaltigkeit oft auf Ökologie, auf Umweltschutz reduziert wird, obwohl es da eigentlich noch diese beiden anderen Säulen, nämlich Soziales und Ökonomie, gibt. Und wir denken eben, dass soziale Aspekte im Nachhaltigkeitsdiskurs und vor allem im Aktivismus, im Tun viel stärker zum Tragen kommen sollten. Und darüber sprechen wir eben mit verschiedenen Initiativen in München, die du auch gerne gleich jetzt vorstellen kannst. Erst nochmal so von deiner Perspektive, wer bist du und für welche Initiativen bist du heute hier und was machst du darüber hinaus noch?
Also ich bin in München schon, ich lebe zum zweiten Mal hier in München, muss ich sagen, und seitdem schon ziemlich aktiv, also auch im Bereich politische Bildung. Und deswegen, und dann bin ich engagiert bei Ökobüro München e.V. und auch bin ich als Referent beim Comet e.V. Genau, und dann gebe ich auch Kurse im Bereich auch Postkolonialismus, würde ich sagen, Dekolonisierung, je nachdem, wer das gibt. Aus welcher Perspektive man redet, das ist ganz wichtig auch zu unterscheiden, finde ich. Und ja, und das mit dem Aktivismus, also ich komme aus Brasilien und seit ich wieder in Deutschland bin, das heißt seit 5 Jahren, ist es so, dass Brasilien, wie kann man das sagen, das ist ganz schlimm, die politische Lage, nicht nur politisch, deswegen auch sozial und alles möglich. Also, und jetzt mit der Regierung Bolsonaro ist es noch schlimmer geworden und dieses Jahr haben wir auch Wahl. Also das muss schon, was man da darunter versteht, ne, weil wie ich auch die Welt sehe, das kann ich nicht trennen. Also ich kann nicht sagen, wenn ich von Brasilien, von Nachhaltigkeit rede, dann muss ich schon diese Verbindung herstellen, ne, so mit anderen Ländern. Also das, ja, das ist ein Thema. Also deswegen. Und das war für mich auch diese Geschichte, als ich hergekommen bin, dass ich auch etwas für Brasilien machen möchte. Und da habe ich genau hier bei Radio LoRa angefangen sozusagen. Dann habe ich auch 3 Jahre lang eine Sendung moderiert für Casa do Brasil. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mehrere Aktivistinnen aus Brasilien und nicht nur aus Brasilien, aber vor allem aus Brasilien kennengelernt und auch hier interviewt und dann weitergearbeitet. Also nicht nur hier, ne, immer von Radio LoRa, sondern überhaupt. Und seitdem bin ich ganz, ganz engagiert, würde ich sagen.
Das kann ich unterschreiben, ja.
Genau. So habe ich uns auch kennengelernt, stimmt. Und genau, und so. Und dann, ja, ich glaube, dann bringe ich auch, also in dem Zusammenhang bringe ich auch immer Aktivistinnen nach München. Dann habe ich auch mehrere, also Indigene, vor allem, ich glaube, das ist meine Leidenschaft, muss ich sagen. Also ich habe auch indigene Vorfahren und genau, und das ist schon ganz, ganz stärker geworden, seit ich hier bin. Und ja, also du fragst mich einfach, weil das ist so.
Du hast viele Gedanken im Kopf, ja. Genau. Also ich stelle schon fest, dass es super ist, dass du heute hier bist. Also es passt jetzt schon, weil wir eben immer uns die Frage stellen, wie können wir hier von München aus auch global aktiv sein und zum Beispiel indigene Gemeinschaften unterstützen. Und ich denke, da hast du ein paar Geschichten zu erzählen. Du hast jetzt auch schon so was zu deiner Biografie gesagt. Da möchte ich gerne auch noch mehr erfahren. Aber erst noch mal zu den Vereinen, die du genannt hast. Was machten denn COMIT und das Ökumenische Büro? Genau. Was ist deine Rolle dort?
Ja, genau. Also zuerst muss ich sagen, ich habe Politikwissenschaft studiert. Also deswegen ist auch Politik gehört dazu. Und was ich bei Ökobüro bin ich engagiert. Das heißt, ich habe Brasilien dahin gebracht sozusagen. Und dann, ich bin erst seit Januar oder Februar letztes Jahres dabei. Und bei COMIT auch seit letztem Jahr. Also, und bei Ökobüro ist das so, dass ich einfach die Möglichkeit habe, genau, was ich früher als Aktivist, was ich immer noch mache, aber da jetzt sozusagen innerhalb auch eine Organisation, das zu machen in München. Also früher habe ich sehr viel gemacht, weil ich bei verschiedenen Kollektiven hier, auch von BrasilianerInnen. Leider sind sie nicht, es gab so viele Streitereien da und ja, leider hat das nicht so gut geklappt. Und das ist manchmal also schon ein bisschen bekannt, je nachdem, wo man sich hier in Deutschland bewegt. In Berlin ist auch nicht anderes. Also und genau, und dann was kann ich noch sagen? Also genau, und dann mache ich also was sie macht, ist Solidaritätsarbeit sozusagen. Sie setzen sich mit den Norden-Süden Beziehungen auseinander, also kritisch auseinander. Mhm. Und dann haben wir sehr viel Freiraum, finde ich, aus meiner Perspektive. Also und das macht total viel Spaß auch, weil ich auch sehr viel von denen lerne. Also sie sind schon sehr lange unterwegs. Die Kollegen, und das ist auch eine schöne Atmosphäre. Also ich freue mich total. Und jetzt zum Beispiel als Beispiel, am Sonntag war ich bei einer Performance, wahrscheinlich ist es hier bekannt, Molestia.
Mir ist es nicht bekannt, erzähl gerne.
Das ist eine Gruppe, die sich aufgelöst hat. Das ist, wie sagt man, eine Busche, wie heißt das, Konfrerie auf Deutsch?
Eine Burschenschaft?
Genau. Molestia, sehr kritisch, also wird auch sehr hart kritisiert. Und das sind die Frauen, die den Matriarchat einfach etablieren möchten oder wollten. Und das klappt doch nicht. Aber wie sie auch das alles inszenieren, immer in Uniform, also sehr, sehr, wie sagen, polemisch. Mhm. Und dann haben sie auch jetzt am Sonntag zwei andere, also ein Kollektiv aus Peru sozusagen, sind zwei Peruanerinnen. Eine lebt in Berlin und die haben, und das Thema war also, dass diese Institution, also das ist so im Bereich Dekolonisierung sozusagen, ne? Und das war total toll und da habe ich eine Rede gehalten und das war so, genau, das Ökopo wurde eingeladen und dann haben sie das mir weitergeleitet, das finde ich total toll. Dann habe ich auch viel über Dekolonisierung also gesprochen und das war auch sehr bewegend, fand ich auch. Also am Ende, für mich ist es immer noch sehr bewegend, wenn ich das rede. Und was du gesagt hast, auch, ich finde das auch ganz wichtig, ne, dass man kann nicht sagen, und das machen viele auch, wenn man jetzt zum Wahl in Brasilien hat, dann denkt, okay, ich konzentriere mich auf Brasilien. Also das heißt, was wird Bolsonaro gewählt oder nicht? Und ohne zu denken, ob er oder diese Regierung überhaupt Unterstützung hier bekommt, also ne, internationale Unterstützung. Und Deutschland ist ganz drin und so. Und diese Arbeit mache ich, genau. Mhm. Und das mache ich also mit dem Agro-Business auch in Brasilien. Dann wird auch von verschiedenen Institutionen, also Unternehmen, auch aus Deutschland, Bänke finanziert. Also das kann man nicht mehr trennen. Und so arbeite ich auch. Also ich arbeite nicht sozusagen für Brasilien isoliert, sondern ich denke immer, und das haben auch, ich glaube, viele Leute in Brasilien schon sozusagen so verstanden, dass sie auch oft, also öfter nach Deutschland kommen, nicht nur Deutschland, sondern oft, also sie kommen einfach nach Europa. Dann habe ich vor ein paar Jahren auch eine Delegation hier begleitet, und dann waren wir bei verschiedenen deutsche oder Weltkonzernen hier sehr kritisch und auch mit DA-Verband der kritischen Aktionäre arbeite ich auch. Also ich bin sehr sozusagen schon ein bisschen vernetzt. Und
ich merke schon, ja. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass du dich eben nicht nur definierst über die Arbeit in den Organisationen, die dir viel Freude macht, wie du gerade gesagt hast. Ich hoffe, dass deine KollegInnen das auch hören, jetzt gerade live oder dann einen Link bekommen werden. Aber du hast eben auch gesagt, du verstehst dich als Aktivistin. Was bedeutet es für dich, eine Aktivistin zu sein?
Also ich glaube, das ist vor allem ganz, ganz einfach. Jemand, der sich einsetzt, der einfach oder die, ne? Also wenn wir von Frauen reden, also nicht nur der, sondern die, die einfach, dass die nicht mehr passiv sein kann. Also man muss darauf reagieren und das kann man nicht mehr loslassen. Und ich bin auch in dem Bereich Antirassismusarbeit tätig. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Also weil, ja, das ist wirklich eine Ideologie, ne? Und sehr resistent. Und wenn man das, wenn man, also wie jetzt Kurse anbietet oder so, und das ist so unterschiedlich, ne? Die Zielgruppe, je nachdem. Und ich kann das aussuchen. Ich habe also für Missio, für verschiedene, also Bundeswehr, Universität. Und das macht total spannend. Viel Spaß. Oder auch für die Aktivistinnen aus Südamerika. Und das macht total viel Spaß, weil man kann auch mit die Leute ein bisschen konfrontieren. Und je nachdem, was man darunter versteht, ne, unter politische Bildung. Also ich habe sehr viele Ideen.
Ich merke schon, ja. Und es ist... Genau, total wichtig, aber sicher auch oft anstrengend, manchmal auch schmerzhaft für dich, dich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ich würde auch gerne noch von dir wissen, was dich zu deinem Engagement gebracht hat. Gab es irgendwie einen Moment in deinem Leben, in dem du gesagt hast, ich muss mich eben einsetzen und ich kann es nicht mehr loslassen, oder hat sich das so Stück für Stück in deinem Lebensweg ergeben?
Ich glaube, das war immer präsent. Also wie ich gesagt habe, ich habe Politikwissenschaft studiert und das kann man nicht einfach, also das geht nicht anders, mindestens nicht bei mir. Und wenn man aus Brasilien kommt, je nachdem wie man sensibel ist, weil das ist klar, wenn man die Armut täglich sieht oder je nachdem, ne, wo man sich bewegt und so und man davon betroffen ist, weiß nicht, der Fall bei mir war, ne, und aber trotzdem, das war immer da, ne, und ich konnte nicht einfach die Augen zumachen oder so. Und manchmal ist es eine Strategie auch, also wenn man die ganze Zeit sensibel ist oder so, man kann auch nicht schön leben, das ist schon schwierig. Und genau, ich glaube, das war immer da, immer, wir haben immer sehr viel zu Hause, mein Vater war Professor auch, und da haben wir immer darüber gesprochen, zu Hause, also so bin ich auch sozialisiert worden. Und mein Vater war sehr aktiv auch politisch und ich glaube deswegen, also das war ein großer Austausch auch und total wichtig, finde ich. Genau. Also.
Ich werde nach der Sendung da auch nochmal gern mit dir drüber sprechen, weil ich habe auch Politikwissenschaft unter anderem studiert und für mich war auch viel wichtiger als was über politische Systeme zu lernen, ebenso die Tatsache, dass ich mich spätestens da politisiert habe in der Universität und finde es spannend, dass du da eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Aber genau, da können wir jetzt leider nicht ausführlich drüber sprechen, vielleicht dann ohne Mikro an. Ich stelle jetzt noch eine Frage und dann machen wir schon die erste musikalische Pause. Das ist eine Frage, die ich hier auch allen Gästen stelle. Bin sehr gespannt auf deine Antwort. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich persönlich? Was ist deine Definition davon?
Genau, ich finde es total, ich muss sagen, ich habe mir überlegt, zuerst so, bevor du etwas gesagt hattest, da habe ich gedacht, Nachhaltigkeit ist etwas, das ist ganz in, heute schon lange, ne? Und, aber gleichzeitig ist etwas, okay, die Ressourcen wurden schon benutzt, verwendet und dann muss man schauen, was draus macht. Wie sagt man das? Was man draus machen kann, oder, ne? Damit zum Beispiel sie wiederverwendet werden. Und das finde ich sehr einfach. Also habe ich so gedacht, dass etwas ganz, wie kann man das sagen, also ganz statisch wäre. Ne? Mhm. Und als du das gesagt hast, finde ich total toll. Weil das ist, und ich denke immer, was wichtig ist, und das hat auch mit diesem, ja, mit diesen, nicht Arbeit, sondern da ich auch mit den Indigenen sehr viel in Kontakt bin, es gibt andere Möglichkeiten auch. Es gibt eine andere Welt, andere Kosmovisionen, ja. Oder so, ne? Und das ist überhaupt nicht verbreitet. Und diese Geschichte mit Natur und Mensch, ne? Weil es gibt keinen Dualismus, ne? Und deswegen, und das merke ich auch, also bei mir selber. Und deswegen denke ich, man könnte das ändern und, ne? Mhm. Und wie sie das schaffen überhaupt. Oder Deutschland vor allem, das ist so ein reiches Land, das ist unglaublich. Und natürlich, wenn man aus Brasilien kommt oder überhaupt, dann denkt man, oh, wie toll das alles hier ist, in dem Sinn, dass, wie sagt man, diese Mülltrennung oder so, Ja, was heißt das?
Ja, deutsche Sauberkeit, genau.
Genau. Nee, aber was, das ist so toll, was wir machen. Aber finde ich zum Beispiel, ich kaufe meistens nur Öko, also ne, Lebensmittel und überhaupt. Und wenn ich da hingehe, dann finde ich es total schlimm. Das sind so viele Plastiktüten. Also das ist, das stört mich. Also unheimlich. Und genau, Nachhaltigkeit wäre für mich so, man könnte versuchen, nicht nur etwas rauszumachen, was es schon gibt. Aber ich weiß selber nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist so, was ich mir überlege, okay, aber was, ja, aber dann ist man so, okay, upcycling oder keine Ahnung oder, ne, und, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so denkt, wie das produziert wird, hergestellt, ne, also diese Geschichte mit Lieferkettengesetz, das ist auch ein Thema hier in Deutschland, das muss auf der ganzen Welt sein, aber, ne, ja. Genau, das ist für mich also auch ganz wichtig, ne, das auch.
Da teilen wir auf jeden Fall auch einen Gedanken, eben zu sagen, nur zu gucken, wie kommen wir gerade so über die Runden mit dem, was die Natur uns gibt, aber eben auch nur in diese eine Richtung, wir nehmen aus der Natur, ist nicht genug. Und eben so schon mal eingrenzen können, das wollen wir nicht unter Nachhaltigkeit verstanden wissen. Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir hören ein bisschen Punkrock, American Jesus von Bad Religion. Herzlich willkommen zurück. Ihr hört der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Mein Name ist Johanna und heute ist bei mir die Bianca, die gerade schon ein bisschen erzählt hat, was eben ihr Verständnis von Nachhaltigkeit ist, was sie geprägt hat. Jetzt möchte ich gerne nochmal einhaken und fragen, welche Themen genau interessieren dich da im ganzen Nachhaltigkeitskomplex, wo eben auch soziale Themen dazugehören? Wofür brennst du? Was ist dir besonders wichtig?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Es gibt so vieles. Ja.
Was kann ich sagen? Also, ja. Ja, also ich kann sagen, zum Beispiel in der letzten Zeit beschäftige ich mich sehr mit Umweltrassismus. Also, und
ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wissen, was das bedeutet. Kannst du kurz erklären?
Dass die vor allem die, ich will nicht nur schwarz sagen, sondern die Armen, davon betroffen sind. Ne? Also wenn man zum Beispiel, ich kann mehrere Beispiele geben, es gibt solche Projekte, ne? Große Projekte, nicht mehr als Projekte, ne? Also in Brasilien, ne? Und das als Beispiel gebe ich jetzt Brasilien, das ist das Gleiche, das merkt auch bei meinem Engagement bei Ökobüro, dass man das ähnlich hat, wenn man aus Siemens kritisiert, diesmal. Das ist immer das Gleiche, was sie nicht richtig machen aus unserer Sicht. Also nicht unsere. Aber wo Projekte eingesetzt werden und wie die Leute, dass die Menschenrechte überhaupt nicht, wie heißt das?
Ach. Geachtet werden?
Oder geachtet werden, genau, überhaupt nicht. Und genau, und Umweltstandards oder so, und sie unterzeichnen und sagen, nee, das ist in Ordnung, oder sie haben nichts damit zu tun, sie haben immer eine Ausrede und genau, und die anderen haben sehr Schwierigkeiten so zu reagieren. Sie versuchen das schon, natürlich, ich glaube, das ist auch interessant zu sagen, das finde ich total wichtig, jetzt hätte ich ganz einfach, also, aber ich finde es auch total wichtig zu sagen, dass wenn man vom Umweltrassismus, dann sind die Leute wirklich die davon betroffen sind, wie da in São Paulo. Ne? Wir haben letztes Jahr auch zwei Aktivistinnen, zwei Frauen, schwarze Frauen von der Coalizão Negra pelos Direitos, das ist ein Dachverband ein schwarzer Dachverband für die Rechte. Das ist eine große Organisation und sie sind sehr, sehr aktiv. Sie waren in Europa letztes Jahr, ne, und so. Und wegen der Klimakonferenz auch und dann auch hier in München. Und da haben wir genau zwei Veranstaltungen mit den beiden organisiert. Und da haben sie davon erzählt, ne, wie sie betroffen sind, was das bedeutet überhaupt. Ne, weil das ist so, du hast zum Beispiel ein Projekt, Projekt im Bereich Umwelt oder du hast den Abfall da in Brasilien, in São Paulo zum Beispiel, wo das gemacht wird seit über 30 Jahren, wo vor allem Armen und Schwarzen leben zum Beispiel. Mhm. Ne? Also weil sie eigentlich mehr Schwierigkeiten haben, etwas zu erreichen, so dass sie kämpfen schon. Das finde ich auch, das wollte ich gerade sagen, das habe ich auch gestern gesagt, dass der Widerstand immer seit immer da ist, ne? Und das muss man sichtbar machen. Und auch wichtig zu sagen, dass die Dekolonisierung nicht von den Weißen kommt. Ne, das ist eine Reaktion. Das ist nicht das jetzt, dass man sich überlegt, ah, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hätte jetzt ganz einfach, ne, so, ich habe ein schlechtes Gewissen, da muss ich das ändern oder so. Nee, sie reagieren drauf, ne, weil der Widerstand oder weil die Leute führt, also, ne, sie, ja, genau, sie fordern und so habe ich gemeint und genau, ich weiß nicht, was du mir gefragt hast.
Welches Thema dich besonders umtreibt? Du hast Umweltrassismus gesagt.
Und das hat viel mit Dekolonisierung zu tun. Ne? Also ich glaube, das ist genau, sag.
Ja, also ich habe es eben so verstanden, dass es Menschen gibt, die das Privileg haben, so sich auch freizukaufen von Umweltlasten. Zum Beispiel, wir hier können den Müll woanders hinschiffen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und andere Menschen, du hast eben gesagt, das sind nicht nur Schwarze und People of Color, sondern oft eben einfach Menschen, die arm sind, die bekommen das alles ab.
Genau, das ist diese, ja genau. Und ja, ich war zu schnell im Kopf jetzt.
Aber ich kann auch sehr gut daran anknüpfen, weil du hast eben gesagt, das ist auch keine irgendwie Idee oder Programm oder Ideologie, die wir Weiße dann den Menschen mitbringen, sondern die fechten ihre Kämpfe aus und es ist wichtig, diese Kämpfe wahrzunehmen, eben von Indigenen, von Frauen, LGBTIQ, Schwarzen, People of Color, ArbeiterInnen, Bauern und Bäuerinnen. Welche Rolle spielen denn diese Gruppen, die eben nicht über so große Privilegien verfügen im Kampf für Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, sie sind ganz wichtig. Sie sind die wichtigsten Akteure überhaupt, weil sie auch mit den Ressourcen anderes umgehen. Also das ist ein bisschen, man denkt, ja, das ist ein schönes Bild von denen, aber das stimmt schon meistens. Und klar, manchmal will man das nicht mehr hören. Ah, die Indigenen sagen immer, ja, danke, uns könnt ihr atmen oder so, ne? Das sagen sie auch. Und also das stimmt schon in gewisser Weise, weil ich glaube, das hat auch, wie wir, also wenn man hier lebt, als postindustrialisierten, ne? Also wie sagt man das, also im globalen Norden, ne? Wie man damit umgeht mit den Ressourcen, also genau das Problem, finde ich. Ne? Und dann, wer diese Rechnung zahlt, dann sind die da im globalen Süden. Also das ist das Thema. Genau, ich glaube, das ist total wichtig zu sagen, auch was ich schon früher gesagt habe, vorher gesagt habe, dass wir, es gibt nicht draußen, ne? Wie sagt man, weißt du, das ist so, wir sind alle zusammen, das hängt alles zusammen, ne? Und, ja, und das haben wir nicht so klar.
Dieses Verständnis eben, es gibt Mensch und Umwelt, genau. Das wären zwei getrennte Sachen.
Ja, überhaupt, ne? Also das gibt es nicht. Und ich habe auch, das hast du auch weitergeleitet, das ist total toll, du hast mich auch unterstützt. Ich habe vor, ich glaube, 3 Jahren fast diesen Film auch mit Indigenen, und das war auch nicht nur mit Indigenen, das war am 9. August. Und das war, der Film heißt Die Welt ist ein Dorf.
Ja.
O Mundo é uma Aldeia, ne? Und Aldeia oder Dorf, das ist ein Name für diese Gemeinschaft von den Indigenen. Im Brasilien sagt man Aldeia, ne? Das hat diese Bedeutung sozusagen. Und das war so die Idee, dass man sagt, ja, wir sind alle zusammen. Also, und da habe ich auch diese kritischen Akteurinnen hier in Deutschland auch sozusagen nicht direkt interviewt, ne? Der Film war schon ein Experiment, weil wir innerhalb von 10 Tagen den Film gemacht haben. Das war in der Corona-Zeit und das waren PolitikerInnen hier aus Deutschland, die diesen Kampf unterstützen, und auch NGOs hier, also aus Deutschland und aus Brasilien und verschiedene Indigenen, ne? Also aus verschiedenen Regionen in Brasilien. Und das finde ich total gut, weil dieser Zusammenhang, ne, dieser Zusammenhang wurde einfach hergestellt, also dass man ganz klar sieht, aha, was, oder was du gerade gesagt hast, also angedeutet hast, mit den Abkommen, der Welthandelsabkommen wie EU und Mercosur, ne, das hat auch mit Umweltrassismus zu tun, ne, und oder wie manchen sagt, Neokolonialismus, ne, das geht weiter, ne, also ja.
Der Film, den du angesprochen hast, ist wirklich sehenswert. Ich hoffe, er ist noch auf YouTube verfügbar. Ja, ja. Die Welt ist ein Dorf. O Mundo é uma Aldeia.
Genau,
mein Portugiesisch ist so.
Schon sehr gut.
Aber genau, schaut euch das unbedingt an. wirklich beeindruckend, eben auch, weil ihr es in so kurzer Zeit gestemmt habt und Statements eingeholt habt von wirklich inspirierenden Persönlichkeiten, die eben zum Beispiel indigene Führer und Führerinnen sind. Wirklich sehr sehenswert. Wir wollen mit dieser Sendung ja vor allem bezwecken, dass eben soziale Aspekte von Nachhaltigkeit gestärkt werden, dass daran gedacht wird, da eben alle Menschen mitzunehmen, Kämpfe mitzudenken und wahrzunehmen und auch wertzuschätzen, Menschenrechte einzuhalten, wie du gesagt hast, in globalen Lieferketten zum Beispiel. Und da wollen wir natürlich gerne drüber sprechen, an welchen Punkten das sehr gut klappt, aber zuerst auch mal darüber, an welcher Stelle das nicht so gut klappt. Also erinnerst du dich an eine Situation oder ein Projekt, an dem du auch mitgearbeitet hast, wo die soziale oder globale Perspektive zu kurz gekommen ist und wo es mit diesen Säulen der Nachhaltigkeit nicht gut geklappt hat und die nicht gut ausgewogen waren?
Ich glaube, bei den meisten. Also, das ist wirklich klar, wenn wir zum Beispiel auch die Leute hierher einladen, ne, und die kommen und erzählen und versuchen die Leute hier, diese nicht nur PolitikerInnen, sondern die Unternehmen zu sensibilisieren, und manche sind ganz offen, angeblich, ne, und dann doch nicht, also wird nicht weiterverfolgt. Und ich bin heute ziemlich pessimistisch, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid für das Publikum, aber das ist wirklich so. Und
meinst du damit heute deine Tagesform oder?
Nee, ich glaube, also normalerweise
in dieser Phase in deinem Leben.
Ja, nee, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie ich gesagt habe, ich habe angefangen zu erzählen und dann war es so schnell wahrscheinlich. Aber so wie gestern, ne, da haben wir auch über verschiedene, also Umweltaktivistinnen, die ermordet wurden, und das ist also im globalen Süden, also Süden fast, passiert fast täglich. Ich glaube, wie ist das, ich habe das gesehen, auch drei Morden pro Woche, das ist nicht wenig.
Ist richtig heftig, ja.
Genau, das ist ziemlich heftig, und dann denkst du, das sind immer die gleichen, die das sozusagen verursachen, ne? Also, und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen pessimistisch, und deswegen finde ich, und das ist für mich immer so, wenn ich mich so fühle, dann rufe ich manche Leute an, die ich weiß, boah, sie haben viel schlimmer, sie sind richtig betroffen, also, und wenn ich sehe, sie haben immer noch Hoffnung, sie hören nicht mehr auf, ne? Und es gibt, finde ich auch total interessant, was die Shirley Krenak, das ist eine indigene Anführerin aus Minas Gerais, und sie war auch von dieser, das war keine Katastrophe, was in Brumadinho, in Minas Gerais passiert ist, Brumadinho und Mariana. Und sie war schon auch in Deutschland, und sie sagt, was wir, wie sagt man, unser Erbe ist unser Kampf. Oder, ne, also das ist alles. Also,
auch dieses Verständnis eben, das ist uns mitgegeben, und wir können gar nicht anders als weiterzukämpfen.
Genau, wir können nicht anders, genau, und so ist es. Ja. Leider. Und deswegen sage ich dir, und manchmal denke ich, oh nee, Leute, und dann rede ich mit bestimmten Leuten da, und dann denke ich, nee, Bianca, du bist sowieso eine Privilegierte, du bist nicht so, und dann versuche ich hier trotzdem, was zu bewegen.
Das finde ich auch eine wichtige Erkenntnis, dass eben Nachhaltigkeit auch nur in Gemeinschaft geht und dass man dann dazu eben auch Austausch mit anderen AktivistInnen braucht, um sich gegenseitig auch Rückhalt zu geben und immer wieder Hoffnung abzuholen. Und ich habe jetzt deine Kritik so verstanden, dass eben zum Beispiel Unternehmen dann eine Delegation empfangen, passt wahrscheinlich dann auch gut ins Nachhaltigkeitsportfolio, eben sich mit Indigenen auszutauschen. Und dann kann man sagen, hier unsere Firma interessiert sich für Nachhaltigkeitsthemen, und dann aber keine realen Aktionen darauf folgen.
Ja, auch wenn Sie das unterschreiben, wir haben solche Aktionen schon organisiert mit den Dachverbänden, ne, und so, und der wirklichen Aktionärinnen und Aktionäre. Und aber sie machen trotzdem weiter. Also deswegen ist es sehr, sehr schwierig auch. Und ja, sehr, sehr schwierig.
Jetzt hoffe ich, dass du trotzdem auch eine optimistische Botschaft hast für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Situation oder ein Projekt, wo es gut geklappt hat und wo du gemerkt hast, hier haben wir es gut geschafft, eben Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen, dass verschiedene Menschen beteiligt waren, auch Menschen ohne Privilegien, eben um diesen globalen Kampf für Nachhaltigkeit gemeinsam zu verstehen und gemeinsam anzugehen?
Also ich glaube, also obwohl ich pessimistisch bin, aber eigentlich bin ich immer so, aber ich gebe nicht auf. Also das finde ich auch total wichtig. Das heißt nicht, dass ich nichts mache. Genau das Gegenteil, ne? Und was du sagst, also natürlich ist es so, wenn wir uns treffen oder wenn man etwas zusammen entwickelt, ne, und das ist dieser Austausch da oder so, dass man sich gegenseitig unterstützt, ist das total wichtig. Und dass man auch klar macht, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr dieses Treffen organisiert mit verschiedenen, ich habe zwei Treffs organisiert sozusagen, es waren zwei Veranstaltungen. Und einmal für die sozusagen MultiplikatorInnen und, und die zweite war für Frauen, also BIPOC-Frauen aus Deutschland oder nicht aus Deutschland, die in Deutschland leben, also unterschiedlich, und die einfach politisch auch unterwegs sind in dem Bereich. Ne? Und das war total toll, und, also das zu erleben. Und genau, und dann merkt man, wie das klappt und diese Solidarität, ne? Dass die Leute sich einfach bereit erklären, etwas zusammen zu machen und zu bewegen. Und das erfahre ich auch sehr oft. Und das, deswegen, das ist also pessimistisch in dem Sinn, dass man sagt, boah, ist schon hart, schwierig, aber gleichzeitig schon gut zu sehen, dass so viele Leute sich engagieren und einfach die Hoffnung. Aber das ist, wie ich gesagt habe, wie bei den Indigenen, sie haben keine andere Wahl.
Ja.
Das ist so, sie haben keine andere Wahl.
Es ist wirklich auch ein Privileg, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Das haben eben die meisten Menschen in Deutschland, würde ich behaupten. Und es gibt viele Menschen, die eben dieses Privileg nicht haben und sich damit auseinandersetzen müssen, Tag für Tag.
Mhm. Und ich möchte nur kurz sagen, zum Beispiel, ich bin in dem Bereich auch so politische Bildung unterwegs, und wenn wir solche Workshops geben, wie zum, zum Thema Postkolonialismus oder Dekolonisierung, und das ist immer für die weiße Deutsche sehr schwierig, also wegen auch wegen des Nationalsozialismus, ne, und sie denken, hey, warum sind wir immer schuldig? Das können wir sagen, nee, das ist keine Frage nur Schuld. Also das ist genauso, man kann auch rassistisch sein und gleichzeitig antirassistisch agieren, ne, handeln.
Ja.
Und, aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Man muss sehr, sehr, sehr viel noch machen, bewegen. Das
ja, ist, ja, wir alle. Ich habe auch mal ein Critical Whiteness Training gemacht bei Phoenix. Das ist sehr empfehlenswert für alle Menschen. Und genau, auch wenn wir alle fest davon überzeugt sind, dass wir keine RassistInnen sind, eben zu merken, aber wir sind in ein System verstrickt, in dem eben rassistische Zusammenhänge sehr mächtig sind in Literatur, Popkultur, in Handelsstrukturen, im politischen System und so weiter, auf Ämtern. Das ist eine krasse Erkenntnis, eben zu merken, dass wir da auch Teil davon sind. Ja, es ging sehr spannend weiter. Wir machen wieder eine kleine musikalische Pause. Bisschen was aus den 90s, Torrent von Nathalie Imbruglia. Hallo, da sind wir wieder mit der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Heute ist bei mir Bianca, sie arbeitet beim Ökumenischen Büro und bei Commit und bei Cobra und ist Aktivistin und in ganz vielen Bereichen engagiert. Wir haben schon darüber gesprochen, wie du zu deinem Engagement gekommen bist, Bianca, was dich besonders bewegt und welche Situationen du als besonders belastend erlebt hast, aber auch als besonders inspirierend. Und jetzt wollen wir gerne eben nach München gucken. Du hast gesagt, eben Deutschland ist ein sehr reiches Land und darin ist ja München auch nochmal eine sehr reiche Kommune. Also eigentlich gute Voraussetzungen, um auch viel für die Nachhaltigkeit zu tun. Wie schätzt du das ein? Ist München eine nachhaltige Stadt? Und mit Nachhaltigkeit meine ich eben auch in dem Fall sozial.
Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob Menschen, ich finde nicht so, es gibt sehr viele Initiativen, das muss man sagen, also vor allem im Bereich Umwelt, aber das sind immer so kleine Initiativen und sehr mikro, so, wie sagt man das,
Mikrokosmos?
Genau, Mikrokosmos, dann gibt es tausend, also, ne, und, aber nicht als Politik, das sehe ich nicht, ne, und aus meiner Sicht ist das nicht klar und ich glaube, man muss schon sehr viel bewegen, finde ich, hier in München.
Das bedeutet, diese kleinen Initiativen, die haben schon den Anspruch und die sind politisch, aber es wird von der Stadtpolitik nicht aufgegriffen?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie politisch sind, weil das ist so unterschiedlich. Und ich glaube, was du vorher schon gesagt hast, die meisten, und das ist auch sehr schwierig zu trennen, was man mit Nachhaltigkeit verbindet. Also das ist immer diese Geschichte mit Öko, ne, Ökologie oder so und was das bedeutet und wer hat Zugang zum Beispiel. München, wie du gesagt hast, ist eine Heilstadt und Kultur, also du hast auch keinen Zugang zu Kultur, wenn du kein Geld hast. Du hast nicht so viele Möglichkeiten. Also ich lebe sehr, 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 sehr gerne hier in München. Aber ich weiß, wie das ist. Also das ist auch sehr schwierig. Also
würdest du auch sagen, dass Engagement für Nachhaltigkeit eine Sache eher für privilegiertere Menschen ist?
Ja, bestimmt. Dann kannst du es sehr schwierig, die Leute zu erreichen. Vor allem, weil das sind sehr akademisiert, sagt man das so?
Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
Also
das
sind vor allem die AkademikerInnen, die, ne, also die Zugang, den Zugang haben und die davon erfahren auch. Heute habe ich, also ich bei meiner Arbeit, also momentan ist es so, dass ich einen Workshop organisiere, das ist der dritte Workshop eigentlich. Das Thema ist Empowerment für BIPOC-Frauen und da habe ich zwei schwarze Frauen heute bei mir gehabt und da haben wir gesagt, ja, das wäre uns immer, was ist das denn? Also das ist so weit weg und natürlich, weil eine andere Sprache ist auch und das merkt man auch, also wie man redet und auch wenn wir solche Workshops halten, das ist so, ich finde, also sprachlich sehr anspruchsvoll. Und das nicht jeder versteht. Und man geht davon aus, dass die Leute, oder ich kann ein gutes Beispiel geben. Wir haben, ich glaube, das war letztes Jahr auch zum ersten Mal diese Afro-Zensus oder so. Das wurde, von Berlin organisiert. Da habe ich auch mitgemacht. Und ich fand, das so, die Idee ist, dass man diese Diskriminierungserfahrung, ne, das zu, ja, das, wie kann man das sagen, zu
darzustellen oder
ja, so darzustellen, damit man Zugang, dass man erfährt, ne, das ist solche Erfahrungen, also erfährt, was solche Erfahrungen gibt, das ist auch toll, ne, aber die haben verstanden, was ich meine. Und, und das war so schwierig zu verstehen, da habe ich auch versucht, ich habe das weitergegeben und die Leute konnten überhaupt nicht damit umgehen, das war, und da habe ich auch das gesagt, die wissen das Bescheid und das, ich war nicht die Einzige, die das kritisiert hat. Natürlich war ein Anfang, ne, also, aber das ist nicht genug und das ist genau das, ne, wenn man hier so viel und andere Geflüchtete und, ne, und ich würde sagen, nicht nur Migranten, sondern überhaupt, also sind MigrantInnen, sondern auch Leute, die nicht so, ja, keine Ahnung, nicht so viel Geld haben, weißt du, das aus der Unterschicht oder so, die haben keinen Zugang und das ist sehr schwierig. Und wie kann man von Nachhaltigkeit sprechen? Und außerdem gibt es kein Dialog auch. Das heißt, man geht davon aus, dass sie nur für die, die das verstehen können, wisst ihr, was ich meine, die Sprache, ne, meine ich nicht, ob man Deutsch oder nicht kann, so meine ich nicht, ich meine, die Begrifflichkeit, wie das, ne, dargestellt wird. Und zweitens, also das wird nicht für sie gemacht, für alle. Überhaupt nicht, finde ich.
Du meinst, der Anspruch, irgendwie eben andere Menschen zu erreichen, ist gar nicht mehr da, sondern man hat sich so eingeschossen auf seine Nachhaltigkeitsbubble, wo eben AkademikerInnen hauptsächlich drin sind.
Ja.
Meistens Menschen mit deutschem Pass und die erreicht man mit dieser Sprache vielleicht auch. Und alle anderen kommen zu kurz?
Ja, genau. Also, und ich weiß nicht, ob das, es gibt schon mehrere Versuche, ne? Aber ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr habe ich auch einen Empowerment-Kurs. Ich interessiere mich immer für die Methode und so. Da habe ich auch mitgemacht. Und die Referenten konnten nicht anders sprechen, obwohl die Leute das ihr mehrmals gesagt haben. Bitte, ich verstehe dich nicht. Und die konnten nicht. Also, das war schon schwierig. Und das merke ich auch. Das ist wirklich diese Trennung auch. Ne? Also hier in, ich weiß nicht nur hier, ich glaube auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt, das ist etwas Besonderes von Menschen.
Genau, und wenn wir in solchen Diskursen drin sind und eben da uns auf eine Sprache festgelegt haben und voraussetzen, dass die verstanden wird, dann ist es ja auch schwer, da wieder davon wegzukommen. Also da geht es ja auch um Verlernen, Unlearning. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Gedanke im in der postkolonialen Bildung eben auch Dinge, an die wir so gewöhnt sind, wieder anders zu begreifen und zu verstehen. Eben mit dem Blick auf München, die Frage an dich, in welchen Bereichen läuft es denn auch gut in München? Was gefällt dir an der Stadt und wo gibt es eben noch viel Luft nach oben? Wo muss München noch nachhaltiger und gerechter werden?
Ja, genau, gerechter wäre genau das, dass man einfach ermöglicht, dass alle oder die meisten auch Zugang haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, die Leute zu sensibilisieren, also die PolitikerInnen. Es gibt sehr viele Vorurteile, es gibt sehr viel Rassismus. Und nicht nur hier, also das ist überall. Aber wenn man etwas bewegen will, oder dann muss man etwas machen. Also mehr, viel, viel mehr machen in dem Bereich. Also genau. Mhm.
Und was könnte die Kommunalpolitik konkret machen für Nachhaltigkeitsorganisationen oder für AktivistInnen? Fällt dir dafür was ein, was du konkret fordern würdest?
Ich glaube, das ist mindestens mein Gefühl. Ne? So, der Kommunalpolitik ist ja so alles sehr sektorisiert. Also ich glaube, es gibt nicht so viel Kommunikation. Verstehst du, was ich meine? Oder es gibt manche Organisationen, die hier schon bekannt und legitimiert sind, aber eigentlich machen sie sehr wenig. Ich arbeite mit manchen, weiß ich, dass sie nie da sind. Das heißt, du kannst schon etwas initiieren, manchmal bekommst du auch die finanzielle Unterstützung, aber das sind immer Initiativen, das ist genau das, ne? Das ist keine Politik. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich das ein bisschen problematisch, also.
Das heißt, auch wenn die Initiativen es schaffen, mit einer Message durchzudringen zur Kommunalpolitik, dann wird es noch lange nicht aufgegriffen.
Nee, ich glaube, das muss man auch anders denken. Oder ja, manchmal hat man solche, die sagen, PolitikerInnen, die sagen, ja, so toll, dann müssen wir überall jetzt, wie heißt das, Dachgärten, ne? Und dann, nee, das geht nicht, das ist nicht immer möglich, aus verschiedenen Gründen, weil wenn das man immer so, wie sagt man, oben, wie heißt das, wenn man solche Dachgärten hat und dann was passiert unten. Ne? Das gibt auch eine Wirkung. Weißt du, das ist manchmal so kurz. Also ich weiß es nicht. Ja, ich finde das schwierig eigentlich. Aber das ist mein Gefühl. Es gibt schon tolle Initiativen, aber sie sind allein. Also jeder für sich sozusagen.
Aber auch da gibt es hoffentlich eine optimistische Botschaft, dass es auch dir und deinen MitstreiterInnen schon gelungen ist, eben mit öffentlichen Aktionen, mit Performances, mit Demonstrationen auch durchzudringen und eine öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen in München, oder?
Ja, schon. Also, ja. Aber ich glaube, ich bin vor allem nicht so in dem Bereich aktiv, in dem Sinn, weißt du, so München spezifisch. Also das ist immer mehr global, ne? Wir reden von globalen Lernen. Und deswegen, wie ich das, die Welt auch verstehe. Und deswegen ist es für mich, klar, ich lebe hier und sehe ich, wie das ist. Und bin ich auch in Kontakt, bin ich auch für bestimmte Sachen zuständig da bei meiner Arbeit. Aber trotzdem, also
es ist manchmal kleinteilig, was auf kommunaler Ebene passiert. Du hast eben Bildungsarbeit als einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Und Bildung ist ja Ländersache. Das heißt, da müsste man eben sich mit der bayerischen Staatsregierung auseinandersetzen. Du hast auch Handelspolitik angesprochen, die ja auf europäischer Ebene oder noch höher auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene verhandelt wird.
Ja. Und genau, ich finde interessant, also wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt diese Bewegung, also Fridays for Future, ich glaube, sie machen sehr viel, ich habe sie schon mehrmals eingeladen, wenn ich auch Gäste hier habe, und sie waren dabei, sehr aktiv und haben auch, also haben sie auch, ja, das war schon total schön zu sehen, ne? Aber sehr unterschiedlich auch, ne? Also, aber klar, und dann war ich letztes Jahr bei dieser großen Demo am Königsplatz, und fand ich schon heftig, weil dann waren, also am Anfang waren sehr viele schwarze AktivistInnen da auf der Bühne. Da haben von Intersektionalität gesprochen, alles möglich. Und dann waren sie weg und dann waren nur die sozusagen Jugendlichen vor allem, ne, so. Und meistens weiße Deutsche. Das war so diese Trennung. Das ist auch hier sehr, ja, das Thema Rassismus beschäftigt mich sehr. Also klar, wenn man von Dekolonisierung oder wenn das ja, das ist auch total wichtig, das finde ich, was du auch selber gesagt hast, Umweltrassismus und was man darunter versteht oder das eigentlich der Fall ist und ja.
Und das hast du mir eben auch schon gesagt, dass dich eben diese Trennung stört, dass dann Schwarze oder People of Color eben hingestellt werden als die Betroffenen und jetzt gib mal ein Statement als von Rassismus Betroffener ab. Und aber immer noch nicht so ein wirkliches Miteinander stattfindet zwischen schwarzen und weißen AktivistInnen.
Ja, und diese Opferperspektive, ne? Also nicht, also ich meine aus der weißen Perspektive, weißt du, dass man, ja, man muss solidarisch sein, aber eigentlich ist man nicht richtig. Also,
oh, über den Solidaritätsbegriff könnten wir auch eine ganze Sendung gestalten.
Ja,
da bin
stimmt.
ich mir ganz sicher.
Aber das ist, finde ich, auch schwierig. Also genau, mit ja, ich finde schon, das ist eine Trennung. Und ich bin vor allem, ich glaube, ich bewege mich vor allem bei den Weißen in Deutschland. Manchmal ist das anstrengend, sage ich. Ganz.
Vielen Dank für deine ehrlichen Worte, Bianca. Wir hören noch einmal Musik und dann kommt auch schon der letzte Block und dann kommen wir schon aufs Ende der Sendung zu. Little Lion Man von Mumford & Sons. Herzlich willkommen nochmal zu der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen, zu unserem allerletzten Blog, in dem es eigentlich nur noch darum geht, ein paar Ankündigungen zu machen und uns zu verabschieden und zu bedanken. Ich habe zum einen zwei Veranstaltungshinweise dabei. Zum einen die Veranstaltung, oh, jetzt ist das Handy ausgegangen. Ich fange doch mit der anderen Ankündigung an. Kino Europa zeigt den Film Norwegian Headache. Da geht es darum, dass in der Verfassung Norwegens festgelegt ist, dass die Menschen ein Recht auf eine saubere Umwelt haben. Und ein junger Umweltschützer hat geklagt, weil eben Norwegen durch die Förderung von Erdöl genau dieses Recht gefährdet. Und es ist bis vors oberste Gericht gegangen und sehr spannend, wie es ausgeht. Okay. Das wird am 20. Juni um 19 Uhr im HP8 gezeigt. Infos findet ihr unter Europe Direct. Und jetzt die Veranstaltung, die Bianca mir gerade zugespielt hat. Die heißt Neue Regierungen, alter Raubbau. Die Hoffnung auf eine neue Politik in Lateinamerika, der Kampf um Quellen und Flüsse und was das alles mit dem Münchner Flughafen zu tun hat. Sehr spannend. Mit Gästen aus Honduras, Juana Zuniga und Joaquin Mejía im Kurt-Eisner-Verein am 31. Mai, also morgen, um 19 Uhr. Bianca, möchtest du noch etwas ankündigen?
Also ich kann meinen Film empfehlen, das ist ein bisschen komisch. Aber das ist, also ich habe... Ja, ich habe die Idee gehabt und ich habe mit zwei BrasilianerInnen zusammen gemacht und steht auf Facebook, wie ist das? YouTube, genau, Entschuldigung. Mhm. Und das heißt, die Welt ist ein Dorf und O Mundo é uma Aldeia, genau. Und es ist ein, also dauert 23 Minuten und es sind Statements von verschiedenen AkteurInnen hier aus dem Bereich. Genau.
Lohnt sich wirklich, also schaut unbedingt rein, macht es am besten jetzt gleich auf, dass ihr es nicht vergesst und leitet es auch sehr gerne weiter, denn da steckt viel Arbeit und Herzblut drin.
Ja, von den nicht von uns. Genau.
Genau.
Das war total toll, weil das war so, dass innerhalb von, jeder hat 3 Minuten Zeit bekommen.
Genau, und mehr Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Schaut es euch an, Die Welt ist ein Dorf auf YouTube. Ich bedanke mich ganz herzlich, Bianca. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. War total spannend. Ich bedanke mich auch bei Radio Lora, die uns wie immer bei der Technik ganz toll unterstützt haben. Und bei Engagement Global, die diese Sendung finanziell gefördert haben. Das nächste Mal könnt ihr uns hören am 25. Juli um 20 Uhr hier bei Radio Lora. Und zum Abschluss hören wir Icy Fire von Ed Sheeran. Wer den Hobbit gesehen hat, kennt das. Und Bianca, du hast das Schlusswort.
Ja, ich möchte mich bedanken. Das war auch sehr, das finde ich auch gut. Ich kenne Johannes schon, nicht lang, aber schon aus dem
intensiv.
Bereich. Genau, intensiv. Vielen, vielen Dank auch. Ja, genau.
Schönen Abend. Tschüss.
Schönen Abend.